Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak, guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen: zwischen Vielfalt und Streit. In der südostenglischen Universitätsstadt Canterbury ging am Sonntag die 15. Lambeth-Konferenz der anglikanischen Weltgemeinschaft zu Ende. Nach wie vor gibt es große Differenzen, wenn es um die Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen geht, wie auch um die Bischofsweihe für Homosexuelle. Dazu gleich ein Gespräch mit Sabine Kleibold, die für die KNA in Canterbury dabei war. Da schippert das jüdische Kulturschiff. Berlin ist um einen Kulturort reicher. Auf einem ausgebauten Frachter wird hohe Kultur angeboten, Lesungen, Konzerte und Theater. Das jüdische Kulturschiff ist auch ein Anker gegen Antisemitismus. Und auf der Suche nach Spiritualität, die Erzdiözese München-Freising bietet Tanz- und Achtsamkeitsübungen im Wald an, um so die Natur, die Schöpfung sinnlich zu erfahren. Am Sonntag ging in England die 15. Lambeth-Konferenz zu Ende. Eigentlich kommen alle 10 Jahre die Bischöfe der anglikanischen Kirche auf Einladung des Erzbischofs von Canterbury zusammen. Justin Welby hatte die Tagung allerdings wegen moraltheologischer Differenzen unter den Bischöfen 2018 verschieben müssen und 2 Jahre später noch einmal wegen der Pandemie. In diesen Tagen konnte dann endlich die Konferenz stattfinden. Justin Welby, das Oberhaupt der anglikanischen Weltgemeinschaft mit rund 85 Millionen Gläubigen, leitet die mehrtägige Konferenz. Unter dem Motto Gotteskirche für Gottes Welt diskutierten die Teilnehmer der Tagung über verschiedene Themen wie etwa Mission und Evangelisierung, sexueller Missbrauch, Klimawandel, Krieg und Konflikte, Ökumene und interreligiöser Dialog. Erzbischof Justin Welby von Canterbury hat die anglikanische Lambeth-Konferenz gelobt. Ich bin jetzt mit Sabine Kleibold von der KNA verbunden, also von der katholischen Nachrichtenagentur. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Aktoprak.
Sabine Kleibold, Sie haben die Konferenz vor Ort in Canterbury beobachtet. Wer war da? Wer war nicht da?
Also wer da war, außer den 650 Bischöfen, die Sie schon erwähnt haben, waren auch etwa 480 Ehefrauen und Ehemänner. Ich finde, das muss man auch immer betonen, weil die sehr dieses Bild von Buntheit und Vielfalt und Familie geprägt haben, auf die anglikanische Gemeinschaft ja sehr großen Wert legt. Und es waren sehr viele ökumenische Gäste da. Also zum Beispiel aus der katholischen, orthodoxen, altkatholischen Kirche und aus den protestantischen Kirchen natürlich. Und besonders auffällig war, dass allein 2 Kurienkardinäle aus dem Vatikan vertreten waren, nämlich der Ökumene-Minister des Papstes, Kardinal Kurt Koch, dessen Rede allerdings verlesen werden musste, weil er kurzfristig erkrankt war, und der Leiter der Missionskongregation, Kardinal Louis Tacle. Und man kann wirklich sagen, für dessen Rede gab es stehende Ovationen und sie wurde noch häufiger erwähnt und fand sehr großen Anklang. Wer allerdings nicht da war und trotzdem irgendwie immer dabei, das waren die 3 Primasse der sehr wichtigen Kirchenprovinzen von Ruanda, Uganda und Nigeria. Die 3 Erzbischöfe, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Henry Ndukuba aus Nigeria, Laurent Manda aus Ruanda und Stephen Kazimba aus Uganda, hatten schon lange vor der Konferenz abgesagt, weil sie nämlich nicht unterstützen wollen, dass die anglikanische Gemeinschaft Homosexuelle zu Bischöfen und Priestern weiht und vor allem, dass sie gleichgeschlechtliche Ehen segnet.
Es gibt nach wie vor große Differenzen, Frau Kleibold, wenn es um die Segnung gleichgeschlechtlicher Ehen geht. Ich sagte es ja bereits eingangs, wie auch um die Bischofsweihe für Homosexuelle in der anglikanischen Gemeinschaft. Ist schon eine große Herausforderung für die anglikanische Weltkirche, denke ich. Schließlich repräsentieren die Oberhäupter aus Nigeria, Uganda und Ruanda etwa 20 Millionen anglikanische Christen.
Ja, das ist richtig. Und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat auch während dieser 2 Wochen immer wieder betont, wie sehr er es bedauert hat, dass er es nicht geschafft hat, die 3 Erzbischöfe zur Teilnahme zu bewegen. Er sagte, sie hätten ja dann vor Ort einfach nochmal ihre Meinung vertreten können und vor allem auch die Argumente und die persönlichen Geschichten der anderen hören können. Dann, das war so auch mein Eindruck, dadurch, dass auf persönlicher Ebene, also bei den Mahlzeiten, bei den kleinen Bibelkreisen, beim Feiern, beim Abendgebet und so weiter, dass da Geschichten ausgetauscht werden konnten, also dass die Leute sich persönlich sprechen konnten. Dadurch ist bei vielen ein großes Verständnis gewachsen für die sehr unterschiedlichen Meinungen und Kontexte und Hintergründe der verschiedenen Leute. Man muss sich ja überlegen, da sind Leute zusammengekommen aus Papua-Neuguinea, aus Neuseeland, aus Schottland, aus Peru, also aus allen Ecken der Welt. Die haben alle sehr unterschiedliche soziokulturelle Hintergründe und auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Problemen zu kämpfen.
Mhm. Da blieben wahrscheinlich auch die Proteste bei der Veranstaltung aus, wenn es um das Thema Homosexualität geht.
Na, im Prinzip gab es Proteste von beiden Seiten, aber jetzt nicht so, dass irgendwelche Bischöfe aufgestanden sind, soweit wir das als Journalisten und Journalistinnen mitbekommen haben, oder dass irgendjemand im Zorn abgereist ist. Also das nicht. Aber es gab zum Beispiel am ersten Tag einen Solidaritätsmarsch für LGBT-Personen auf dem Campus der Universität von Kent. Also dort fand ja die Konferenz statt. Und dieser Marsch war von den Studierenden selbst und von der Unileitung organisiert. Und es haben auch einige Bischöfe daran teilgenommen, vor allem aus der Episkopalkirche der USA, wo ja sozusagen der Stein des Anstoßes 2008 gelegt wurde, weil dort der erste homosexuelle, also offen homosexuelle Mensch, sein Bischof, seinen Partner geheiratet hat. Von der anderen Seite, also von den Bischöfen, die eben sehr gegen die Homo-Ehe sind und gegen die Weihe von Bischöfen, die homosexuell sind, gab es verschiedene Initiativen. Sie wollten unbedingt festgeschrieben haben, dass in diesem Papier zum Thema nochmal festgeschrieben wird, dass allein die Ehe zwischen Mann und Frau in der Bibel verankert ist. Also es gab schon Proteste, aber es hat niemand die Konferenz torpediert, so kann man es vielleicht auch sagen.
Frau Kleibold, es gibt ja keinen Papst in der anglikanischen Kirche. Wie verbindlich sind die Worte des Erzbischofs Justin Welby mit Sitz in Canterbury für die Bischöfe in den 42 Provinzen der anglikanischen Weltgemeinde?
Ja, der Erzbischof von Canterbury an sich ist ja Ehrenprimas der Anglikaner und hat damit überhaupt keine rechtliche Verfügungsgewalt, also Ehrenprimas. Das hat er auch ständig betont und auch die Lambeth-Konferenz als solche hat keine Macht, jetzt irgendwie zu sagen, Leute, wir machen das in Zukunft so und so und daran müssen sich alle halten. Die Provinzen für sich sind autonom, aber untereinander abhängig. Also Entscheidungen können nur auf Provinzebene getroffen werden und dafür gibt es dann die jeweiligen Synoden. Das macht natürlich die Position Welbys nicht einfach. Also er hat höchstens eine moralische Autorität, aber die hat er hervorragend genutzt. Darüber waren sich dann alle einig.
Es ist ja auch ein sensibles, schwieriges Thema. Ich denke da gerade darüber nach, die afrikanischen Länder wollen möglicherweise nicht devot in die Knie gehen, wenn die reichen Staaten zu gewissen Themen wie etwa zu Homosexualität eine andere, moderne, gesellschaftliche Meinung haben, Auffassung haben. Vielleicht ist das für sie auch eine Art von Bevormundung, Spätkolonialismus.
Ja, das hat man auch immer wieder gehört. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Die Länder des Südens betonen, dass sie ja die Mehrheit der anglikanischen Weltgemeinschaft stellen und dass sie sich nicht wieder etwas aufdrängen lassen wollen, hinter dem sie gar nicht wirklich stehen. Also zum Beispiel ist die Ordination von Frauen zu Bischöfinnen und Priesterinnen bei weitem nicht überall angesehen und wird bei weitem nicht überall umgesetzt. Oder auch die Akzeptanz von wiederverheirateten Geschiedenen ist so ein Streitpunkt. Außerdem darf man ja nicht vergessen, dass in manchen Ländern Afrikas, zum Beispiel Afrikas, homosexuelle Praktiken unter Strafe stehen. Und wenn dann eine Kirche, die von den Regierungen ernst genommen werden will, die Segnung der Homo-Ehe einführt, kann sie mindestens ihre Autorität verlieren. Aber ich möchte trotzdem auch betonen, man hat von den Bischöfen und anderen Delegierten aus dem Süden immer wieder gehört, dass man Homosexuelle nicht diskreditieren oder ausschließen will, dass man sie in der Kirche haben will und dass man auch Seelsorge für sie sehr, sehr ernst nimmt. Ja, wir kennen ja ein bisschen diese Diskussion aus der katholischen Kirche und gerade auch bei uns in Deutschland. Es ist vielleicht ein bisschen damit vergleichbar, eine heikle Sache und ein Balanceakt.
Ja, auch andere Themen gab es zu besprechen bei der Konferenz, wie zum Beispiel eben, ich sagte es ja auch eingangs, es ging auch um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das war sicherlich auch ein Thema bei dieser Lambeth-Konferenz.
Ja, das war auch ein Thema und die Delegierten haben eine ganze Reihe von Erklärungen verabschiedet, in denen sie ausdrücklich auf die verschiedensten Konflikte und Krisenherde in der Welt hinweisen und ihre Sorge und ihre Solidarität bekunden. Aber Welby hat mehrfach betont, dass es im Moment ungefähr 50 Kriege weltweit gibt und dass die anglikanische Weltgemeinschaft weg will von einer Sichtweise, die nur den globalen Norden im Blick hat. Das war so ein Grundton dieser Konferenz. Wir müssen unseren Blick auf den globalen Süden wenden. Trotzdem gab es natürlich immer wieder Kritik am Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und ich habe zum Beispiel mit dem Bischof für Europa der Church of England, Robert Innes, gesprochen, der auch für diese beiden Länder, Ukraine und Russland, zuständig ist. Und der hat betont, dass er den Kontakt zu Russland und zur, auch namentlich zur russisch-orthodoxen Kirche nicht abreißen lassen will, um eben irgendwie zu einem Frieden zu kommen.
Die 15. Lambeth-Konferenz ging am Sonntag zu Ende. Über das Treffen der anglikanischen Bischöfe in Canterbury sprach ich mit meiner Kollegin Sabine Kleibold. Danke für die Information.
Danke, gerne.
Einst war das Schiff beladen mit Sand, Kohle und Kies und schipperte über die Elbe. Jetzt ist der alte Frachter umgebaut worden mit Geldern und anderen, unter anderem von der deutschen Klassenlotterie in einer Werft in Sachsen-Anhalt. Und jetzt ist die MS Goldberg als jüdisches Kulturschiff in und um Berlin unterwegs und damit ist die Hauptstadt um einen besonderen Kulturort reicher. Lesungen, Konzerte und Theaterabende sind auf dem 67 Meter langen Schiff geplant. 190 Gäste haben Platz. Für den Berliner Kulturmanager und Vorsitzender des Vereins Discover Jewish Europe, Peter Sauerbaum, der das Projekt erst möglich machte, hat das jüdische Kulturschiff auch eine Mission. Sich positionieren gegen Antisemitismus und Rassismus. Thomas Klatt sprach mit ihm.
Ein jüdisches Theaterschiff hat es noch nie gegeben. Es hat natürlich immer jüdische Theater gegeben, aber einen schwimmenden Theater- oder Veranstaltungssaal. Wir sind ein jüdisches Kunst- und Kulturschiff. Und hier findet alles Mögliche statt, bis hin auch zu Gottesdiensten.
Sagt Intendant Peter Sauerbaum, Vorsitzender des Vereins Discover Jewish Europe. Seit Jahren haben die gut 15 Mitglieder an der Idee gearbeitet, das alte DDR-Frachtschiff, Baujahr 1964, wieder flott zu machen.
Damals wurden 6 Schiffe gebaut und die wurden alle nach Städtenamen benannt. Und deswegen ist Goldberg nicht eine geniale Erfindung hier unseres Trägervereins, weil es so toll zum jüdischen Theaterschiff passen würde, sondern Goldberg ist eine kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.
Die MS Goldberg, 67 Meter lang, 8,20 Meter breit. Der jüdische Verein bekam 1 Million Euro aus der Stiftung Deutsche Klassenlotterie plus eine großzügige Spende der Daimler AG nebst einem vorteilhaften Kredit der Sparkasse. ArcelorMittal schenkte zudem 50 Tonnen Stahl für den Umbau. Dazu die Unterstützung der Antisemitismusbeauftragten des Bundes und des Landes Berlin. Auch das Empfehlungsschreiben des Zentralrates der Juden sei hilfreich gewesen, sagt Sauerbaum. Nun birgt der Bauch des Schiffes 190 Sitzplätze nebst einer kleinen Bühne und moderner Veranstaltungstechnik.
Es geht ja auch darum, Perspektiven aufzuzeigen, wie wir uns Juden das Dasein in Deutschland vorstellen. Und wenn wir hören, teilweise auch erleben, wie rassistische und antisemitische Angriffe explosiv sich ausweiten, dann ist das schon eine furchterregende Perspektive. Und da muss man überlegen, was man dagegen tun kann.
Musik Mit Kunst und Kultur also gegen Antisemitismus. Im theatralischen Panoptikum Roach, der Wind Gottes etwa, wird der Psalm 95 originell neu vertont. Mit dabei auch Walter Rothschild, der vorsichtbissige Rabbiner mit schwarzem britischem Humor, der sein Judentum alles andere als nur bierernst nimmt, sondern es mit viel Witz und Ironie verbindet. Der Musiker Max Dölemann vom jüdischen Theatermotorschiff Goldberg erklärt die Mischung des Programms.
Entweder es sind zum Beispiel auch interessante jüdische Künstler aus verschiedenen Bereichen, israelisch oder amerikanisch oder deutsch auch. Oder wir haben eben einen explizit jüdischen Stoff, der nicht immer penetrant, aber schon in irgendeiner Weise mit dem Thema zu tun hat. Und das erstreckt sich eben auf Theater, auf Musik, auf Comedy, auf Talk und so weiter und so weiter. Wir haben auch Mischformen, also ganz interessante Experimentierfelder tun sich hier auch auf. Wir wollen ja schon mit dieser ganzen Initiative für Verständnis und für mehr interkulturelle Kommunikation werben und gegen Antisemitismus angehen, aber auch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, aber auch nicht eben immer mit bierernsten Zeigefinger, ne?
So stellt man sich auch auf aktuelle Debatten ein. Ende August etwa diskutieren im Schiffssalon die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse, die Berliner Autorin und Expertin für Rechtsextremismusprävention Stella Leder und der Beauftragte gegen Antisemitismus der Bundesregierung Felix Klein über Judensau und Documenta. Auf dem ersten jüdischen Theaterschiff geht es aber auch klassisch zu.
Giacomo Meyerbeer, es gibt unglaublich viele Werke von ihm, die angeblich verschollen waren. Und wir haben eine ganz umtriebige und engagierte, Sopranistin, die sich also jahrelang damit beschäftigt hat, also wirklich verschollene, für verschwunden geglaubte Werke von Giacomo Meyerbeer wieder aufzutreiben. Und wir werden hier einige Uraufführungen haben von Sachen, die seit 200 Jahren nicht mehr erklingen und wo man dachte, die gibt es gar nicht mehr.
Alles auf der MS Goldberg, jetzt im August auf dem Berliner Wannsee, unweit der gleichnamigen S-Bahn-Station. Wem aber das zu weit ist, kein Problem, sagt Intendant Peter Sauerbaum.
Wir sind ja weiter ein fahrfähiges Schiff und werden überall dort anlegen, wo wir eine Handbreit Wasser unter dem Kiel vorfinden. Wir fahren hier also durch Berlin. Wir werden am Schiffbauer Damm liegen. Wir werden nach Köpenick fahren. Havel, Spree und Dahme, Elbe und die Oder gehören zu unserem Fahrgebiet. Im nächsten Jahr sind wir in Dessau.
Zunächst also schippert die MS Goldberg in und um Berlin. Bald aber befährt das erste jüdische Theaterschiff vielleicht auch den Rest der Republik. Als eine Konkurrenz zu bereits bestehenden jüdischen Kulturveranstaltungen sieht man sich dabei nicht, sagt Max Dölemann.
Wir sind, glaube ich, auch für andere jüdische Institutionen eher eine schöne Ergänzung als eine Konkurrenz. Also wir haben ja jetzt nicht den Anspruch, wie das Jüdische Museum, so eine Grundbildungsaufgabe. Klar, eine Bildungsfunktion haben wir auch, aber wir sind schon ein bisschen spezieller, ne? Und wir sind eben auch ein Raum der künstlerischen, kulturellen Debatte und verschiedenes andere. Aber also so richtig, wir sind gegen niemanden. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass so richtig von anderen jüdischen Institutionen jemand gegen uns ist.
Das jüdische Theaterschiff steht zumindest während der Aufführungen unter Polizeischutz und ist stets von der Mannschaft bewacht. Und längst nicht jeder darf an Bord, sagt der Intendant.
Wir sind schon angefragt worden, ob wir das Schiff als Location vermieten. Da war meine Gegenfrage, was wollen Sie denn hier machen? Also hier kann nicht jeder rein. Das fehlt mir gerade noch, dass hier irgendwelche getarnten rechten Gruppierungen sich aufhübschen wollen, indem sie auf dem jüdischen Theaterschiff tagen wollen.
Peter Sauerbaum ist hoffnungsvoll, dass sein Schiff die Stürme der Zeit gut überstehen wird. Falls aber trotz solider Finanzplanung alle Stricke reißen, sein Theaterschiff ist offiziell immer noch ein Motorgüterschiff.
Es ist durchaus so, dass es einen Markt für diese offenen Frachter gibt. Und im Augenblick haben die auch jede Menge Konjunktur, weil Kohle. Es wird unglaublich viel Kohle verladen und als Vorrat an die Kraftwerke gebracht. Wenn wir hier mit unserem Kulturprogramm scheitern, können wir das wieder aufmachen und dann schippern wir jüdische Kohle.
So weit ist es aber noch lange nicht. Das Programm des jüdischen Theaterschiffs MS Goldberg reicht schon jetzt bis weit ins nächste Jahr.
Aus Berlin berichtete Thomas Glatt. Der Alltag vieler Menschen in unserer digital schnelllebigen Welt ist durchgetaktet. Kein Wunder, dass Begriffe, die eigentlich in der buddhistischen Philosophie eine zentrale Rolle spielen, so an Bedeutung in unserer Gesellschaft hinzugewonnen haben. Meditation, Achtsamkeit und Spiritualität. Wie ein Projekt der Erzdiözese München-Freising zeigt, kann man die Achtsamkeit auch als Weg einer christlichen Spiritualität verstehen. Viktoria Hausmann hat an einem Kurs mit Tanz- und Achtsamkeitsübungen im Wald teilgenommen. Entschleunigen und Schöpfung sinnlich wahrnehmen.
Was ist das für eine Lautstärke?
Eine Waldlichtung bei Bockhorn an einem Freitagmorgen. Zwischen den Bäumen ragt hinter einem kleinen grünen Hügel ein goldgelbes Weizenfeld auf.
Wir gehen als erstes in die Mitte.
Ich drehe mich zusammen mit den Hintermeiers im Kreis um einen kleinen Lautsprecher auf einem roten Tuch. Waldtanzen nennt sich das. Zur Anleitung von Erika Hintermeier heben wir die Arme, gehen zur Mitte und zurück nach außen, drehen uns um uns selber in einem großen Kreis. Nikolaus Hintermeier ist katholischer Theologe und Pastoralreferent der Erzdiözese München-Freising. Seine Frau Erika, Berufsschullehrerin für Pflegekräfte. Sie kombiniert alte Volkstänze aus aller Welt mit Natur und geistlicher Musik, wie dem Sonnengesang von Franz von Assisi.
Also vom Text ausgehend, wenn wir sagen, wir suchen Gott, dann meint man natürlich zuerst vielleicht, ja, man geht in die Kirche, in den Gottesdienst oder zum Gebet. Der andere Weg, den wir jetzt heute aufzeigen, ist in die Schöpfung Gottes, was der heilige Benedikt schon gesagt hat. Also Gott kann man finden im Gebet wie auch in Gottes Schöpfung.
Den Wald erfahrbar machen mit allen Sinnen, darum geht es den beiden. Den Menschen solle wieder bewusst werden, wie wertvoll die göttliche Schöpfung, also die Natur um uns herum, ist und wie bedroht sie ist. Regelmäßig gehen sie deshalb mit Pilgern zu Waldkapellen oder bieten Waldtanzen über das katholische Bildungswerk an. In der Ferienzeit gehen sie gern alleine durch den Wald, um Energie zu tanken. Heute darf ich mitkommen. Das hier ist Teil des Hörens. Wir verlassen den ausgetretenen Pfad und gehen mitten hinein. Überall um uns herum ragen große Buchen auf. Unter uns krachen abgefallene Äste über Moos und altem Herbstlaub. Obwohl es sonnig und heiß ist, kommt kaum ein Sonnenstrahl durch die Baumkronen. Der Wald kühlt. Wir setzen unsere Tour durch den Wald fort. Jetzt steht das Riechen auf dem Plan. Mit geschlossenen Augen soll ich Gerüche erraten.
Also es riecht so ein bisschen nach Weihnachten, würde ich als erstes sagen. So nach Grün, nach Frisch, nach Winter, nach Tanne.
Und ich glaube, unser Wald verträgt es, wenn man ein bisschen einen kleinen Zweig von ihm abzupft und einfach zwischen den Fingern reibt, dass dieses Öl rauskommt.
Das wird jetzt immer intensiver.
Genau.
Als nächstes geht es ums Sehen. Mir fallen plötzlich viele kleine Fichtenschösslinge am Boden auf. Zukünftige Bäume, die so klein sind, dass ich sie leicht zertreten könnte. Ich weiche ihnen vorsichtig aus. Weiter hinten im Dickicht verstecken sich sogar zwei Rehe.
Und manchmal lade ich meine Frauen, also meistens sind es Frauen, die mit mir tanzen im Wald, lade ich sie auch ein, zu schauen, ob es irgendwas gibt, was sie besonders gerade anlacht. Sei es ein Tannenzapfen, sei es ein Stückchen Moos, sei es ein Ast, wo sie einfach eingeladen werden von mir, das mitzunehmen. Auch da gehen wir natürlich achtsam um, dass wir nicht irgendwas ausreißen, sondern einfach behutsam schauen, was mag denn mit mir jetzt gerade mitkommen.
Ein Beitrag von Viktoria Hausmann. Das war's dann für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktopark. Hier geht es gleich weiter nach den Nachrichten mit der Sendung Sprechstunde.